Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Simei, ein Israelit, vor vielen, vielen hunderten von Jahren, hat einen Sohn bekommen. Was macht er dann? Er nimmt sich ein Lamm, geht nach Jerusalem und schlachtet das dort und opfert das dem Herrn als Dank. Ein paar Christen in Osnabrück und Umgebung treffen sich einmal die Woche in einem Wohnzimmer zum Gottesdienst und feiern so richtig schön Gottesdienst mit Liturgie und Liedern und Vater Unser. Die SMG in irgendeiner Stadt wird sich vielleicht zum Lobpreisgottesdienst treffen mit sehr viel Inbrunst, mit Tanzen und mit Band, vielleicht auch mit irgendwelchen Bildern malen zur Ehre Gottes. Viele Jugendliche aus ganz Deutschland treffen sich gerade an diesem Wochenende hier zur Musikfreizeit, um Gott anzubeten, um Loblieder zu singen. Vierstimmig, sogar mit Instrumenten begleitet. Und vielleicht geht einer von euch heute Abend wieder, sucht sich eine Stille, ein Fleckchen, eine stille Kammer, um vor Gott auf die Knie zu gehen und ganz im Stillen für sich zu beten. Ist eines dieser Beispiele Anbetung, wahre Anbetung? Sind vielleicht alle diese Beispiele wahre Anbetung? Ist Anbetung, wahre Anbetung vielleicht noch etwas ganz anderes? In meiner Predigt heute soll es nicht, das sage ich gleich vorneweg, um den Stil unserer Anbetung gehen. Ja, laut, leise, welche Art von Musik, synkopiert oder gregorianisch, welche Kleidung ich vielleicht am besten trage. Das ist alles wichtig. Und darüber kann man wirklich reden, sollte man reden. Man sollte sich bewusst sein über diese Dinge. Aber heute soll es noch um etwas Tieferes gehen. Es soll um den Kern der Anbetung gehen. Was ist Anbetung? Was ist wahre Anbetung? Was ist ein wahrer Anbeter Gottes? Oder andersrum gefragt, wonach sucht Gott? Was will Gott für Anbeter haben? Und mancher kann sich gleich schon denken, Jesus gibt uns die Antwort im heutigen Predigttext. Da steht, ganz am Ende, da steht auf eurem Zettel hier, in Kapitel, Johannes Kapitel 4, Vers 23. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Und was für Anbeter will Gott haben? Was sind Kennzeichen wahrer Anbetung? Anbetung muss im Geist und in Wahrheit geschehen. Die Frage natürlich ist, was meint Jesus jetzt damit? Und ich denke, das wird deutlich, wenn wir uns den Kontext ansehen, in dem Jesus diese Worte gesagt hat. Und dazu möchte ich jetzt den ganzen Predigtext vorlesen. Ihr findet ihn also auf euren Zetteln. Steht im Johannesevangelium, Kapitel 4, 1 bis 24. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war aber um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken? Denn du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, und der gebe dir lebendiges Wasser. Da spricht die Frau zu ihm, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Da spricht zu ihm die Frau, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Da spricht Jesus zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Viele von euch werden vielleicht die Geschichte kennen, wo Jesus diese Frau am Brunnen trifft. Und in der Geschichte, in diesem Gespräch, geht es eigentlich um 2 Dinge. Das erste ist Durst und das zweite ist Anbetung. Und meine Predigt wird natürlich heute auch die beiden Punkte haben, Durst und Anbetung. Und die Frage ist, gut, was hat das jetzt miteinander zu tun? Fangen wir mal an. Erstens Durst. Jesus kommt hier an der Reise durch Samarien an Jakobs Brunnen. Und dieser Brunnen, das war nicht irgendein Brunnen, das war ein sehr geschichtsträchtiger Brunnen, eine geschichtsträchtige Gegend. Jakob, ja, der Sohn Isaaks, der Enkel Abrahams, der Patriarch selbst, hat hier ein Feld erstanden und seinen Lieblingssohn Josef feiert. Aber Jesus macht hier nicht deshalb Paul. Ja. Es ist mitten am Tag, es ist heiß, er ist müde, er hat Durst. Und deshalb holt er heraus. Seine Jünger, die gehen schon mal weiter, die gehen in die Stadt, die holen was zu essen. Jesus bleibt zurück. Und da lesen wir dann Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Nun, üblicherweise kamen die Frauen damals eher in Gruppen. Und wenn, dann am Morgen und am Abend. Nicht mitten am Tag, mitten in der Hitze. Denn es war nicht einfach, das schwere Wasser zu tragen. Nun, und diese Frau kommt jetzt dennoch mitten am Tag und allein. Das kann natürlich irgendein Zufall sein, kann aber auch ein besonderer Grund darin liegen. Und Jesus war auch alleine. Er hatte Durst, er hatte kein Schöpfgefäß, wie wir gehört haben. Und klar, er fragt sie, gibt es zu trinken? Aber es ist eben nicht so klar. Es ist eigentlich total unklar. Absolut unüblich. Ja, dass ein Jude einen Samariter ansprach und dann noch etwas von ihm haben wollte. Samariter, das müssen wir wissen, die waren in den Augen der Juden unrein. Ja, Juden, die mussten sehr viele Vorschriften einhalten, um zum Tempel gehen zu dürfen, um anbeten zu dürfen. Und wenn sie Kontakt hatten mit unreinen Personen, mit Heiden, mit diesen Samaritern, mit diesem Mischvolk, dann wurden sie selbst unrein. Und gerade die Frauen, die samaritischen Frauen, die wurden als besonders unrein angesehen. Und das weiß diese Frau. Und deshalb spricht sie dann zu ihm, Vers 9, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Ach, der fromme Jude, der versuchte auf jeden Kontakt zu vermeiden, um nicht selbst irgendwie unrein zu werden. Aber Jesus, Jesus versucht Kontakt aufzunehmen. Vers 10, Jesus antwortete und sprach ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, dass er dir lebendiges Wasser gebe. Nun, die Frau wird sich denken, jetzt wird es irgendwie noch verwirrender. Ja, gerade kam Jesus, oder dieser Mann, ja, der ist hier, der ist durstig, der hat kein Schöpfgefäß. Gerade hat er noch etwas zu trinken von mir habe und jetzt gibt er mir Wasser. Hat er es nicht nötig,
meine Hilfe anzunehmen? Und Jesus weiß natürlich, dass sich die Frau wundert. Aber er sagt, liebe Frau, wenn du kapieren würdest,
wer dich hier um etwas bittet, dann würdest du nicht um etwas bitten.
Und um was?
Lebendiges Wasser. Nun, was ist jetzt wieder lebendiges Wasser? Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Einmal war das der Begriff für Quellwasser. Ja, frisches Quellwasser im Gegensatz zum Beispiel zum gesammelten Regenwasser. Aber eine andere Möglichkeit für lebendiges Wasser, eine andere Bedeutung ist, die finden wir im Alten Testament. Und dort wird Gott selbst als die Quelle des lebendigen Wassers bezeichnet. Es gibt sehr viele Stellen, wo das deutlich wird. Zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 13. Da sagt Gott zu seinem Volk, ihr habt nicht die Quelle des lebendigen Wassers verlassen. Und er macht deutlich, Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Er ermöglicht Leben. Er selbst gibt Kraft und Unterstützung. Und Jesus, er spricht hier von diesem göttlichen Lebenswasser. Und die Frau, die denkt an irdisches Quellwasser. Und darum, logisch, fragt sie jetzt zweifelnd nach, Vers 11, Herr, hast du noch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Ja, woher willst du mir hier ohne Schöpfgerät Wasser geben? Interessant ist, dass dieser Brunnen, den gibt es heute noch, dass dieser Brunnen auf lebendiges Wasser stieß, auf eine Wasserquelle, auf eine Wasserader. Aber selbst Jakob, der Patriarch, musste hier an dieser Stelle ein tiefes Loch graben, um an dieses lebendige Wasser zu kommen. Und so sagt sie dann Vers 12, bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Klar, wenn Jesus jetzt einen einfacheren Weg fände, um Wasser zu geben, so ist er wirklich größer als Jakob. Die Sache ist aber, Jesus will nicht ihren körperlichen Durst stillen. Er will ja auch nicht ein besonders reichhaltiges Mineralwasser anbieten, was vielleicht noch besser ist als das Wasser da unten. Er will auch nicht die Wasserversorgung von der Stadt sicher neu regeln. Nein, er will einen anderen Durst stillen. Er will den Durst der Seele stillen. Der Durst nach Leben, nach Erfüllung, nach Freude, nach Anerkennung, ja, nach Befriedigung, Sehnsüchte. Und so antwortet ihr Jesus, Vers 13, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus redet von einem Durst nach Leben. Und diesen Durst nach Leben, den kann eben nur Gott selbst stillen, der das Leben ist. Und die Frage jetzt ist, wie wird denn jetzt der Durst gestillt? Konkret, was ist denn das für ein Wasser? Wenn Jesus nicht vom natürlichen Wasser redet, ja gut, was meint er damit? Und wir haben schon gehört, gut, es ist dieses göttliche Lebenswasser, es ist Gott selbst. Und die Bibel lehrt uns, dass sich Gott selbst gibt durch seinen Sohn, durch sein Wort, durch seinen Geist. Letztendlich geht es um das Heil, welches aus Gott quillt und welches er uns schenken möchte. Ein paar Kapitel später, da sagt Jesus in Johannes Evangelium 6, Vers 63, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Seele. Und auch diese Worte hat Jesus nicht aus der Luft gegriffen, sondern wieder aus dem Alten Testament. Immer wieder redeten die Propheten davon, dass Gott den geistlichen Durst stillen möchte. Und zwar wie? Indem er seinen Geist, und in der Bildsprache steht dann eben sein Wasser, sein göttliches Wasser ausgießt. Und das hat er prophezeit. Und das ist in besonderem Maße geschehen, wann? Zu Pfingsten. Und deshalb, weil Gott diese Verheißung erfüllt hat, haben wir heute noch Pfingsten. Ich möchte mal vorlesen, wie das etwa steht in Jesaja Kapitel 44, Vers 3. Da steht, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf die Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Oder diese Stelle in dem Kapitel 55, die wir heute in der Lesung gehört haben. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Öl. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und am köstlichen Namen. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Wenn Gott sein Heil ausgießt, wenn er seinen Geist schenkt, dann schenkt er uns eine lebendige Beziehung zu ihm. Und wenn wir eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott haben, dann haben wir Leben und zwar ewiges Leben. Und Jesus redet nun von dieser lebendigen, lebensspendenden Beziehung zu Gott. Aber die Frau, die greift es noch immer nicht. Und sie denkt immer noch, ja, er redet von irgendeinem ganz besonderen, natürlichen Quellwasser. Die Frau, die versteht Jesus nicht, ganz einfach. Und ich denke, genauso wie der Frau geht es auch vielen von uns heute. Klar, viele von euch kennen diese Texte. Wir kennen Jesus, wir wissen, ja, Jesus sagt ständig solche Sachen wie, ich bin das Wasser, ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin das Licht. Und das ist uns alles schon sehr eingängig. Wir wissen, das muss so sein und Jesus sagt eben solche Sachen. Und wir wissen ungefähr, was das heißt. Aber warum sage ich jetzt trotzdem, dass es uns eigentlich oft so geht wie der Frau? Nun, weil wir viel zu sehr mit den Dingen dieses Lebens beschäftigt sind. Wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, unser nächstes physisches Bedürfnis zu stillen, als dass wir jetzt darüber hinaus noch schauen könnten und erkennen können, was brauchen wir wirklich. Ja, wir sitzen im Gottesdienst und überlegen, okay, was gab es eigentlich heute zum Mittag nach dem Gottesdienst? Ja? Und heute Abend, wenn wir dann hier schön zusammen sitzen und uns ausruhen, vielleicht gibt es dann sogar mal eine Runde alkoholfreies Bier. Ach ja, und übrigens, wie komme ich eigentlich am Montag nach Hause? Weil das Auto, mit dem ich hergekommen bin, das ist ja schon weg. Und wenn ich zu Hause bin, dann muss ich ja wieder in die Schule gehen. Und das ist ja diese Prüfung, wie kann ich mich jetzt da noch darauf vorbereiten? Und überhaupt, was trage ich da für Klamotten? Weil der Pullover, den ich hier mit habe, der ist ja jetzt dreckig. Gut, ich kann meine Mutter zu Hause anrufen. Aber ihr könnt meinen Pullover dort waschen. Ja, ich mein Handy ist leer. Ich muss mein Handy noch aufladen. Wo mache ich das eigentlich? Und ich denke, was gab es eigentlich heute zum Mittag? Ja? Jesus bietet der Frau jetzt ein Wasser an, was für immer satt macht. Und stellt euch das vor, klar. Die Frau spricht sie in Vers 15. Herr, gib mir solches Wasser, damit mich eben nicht mehr dürstet, damit ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Die Frau erhofft sich hier ein Wasser, was ihr ein für alle Mal diese anstrengende Arbeit des Wasserholens erspart. Sie erhofft sich Erleichterung, Vorteile im Leben. Merkt ihr, die Frau, die versteht ganz genau ihr Bedürfnis nach Wasser, ihren Durst. Und wie wir ganz genau wissen, ich muss heute Mittag wieder essen, ich muss dann in die Schule, ich muss die Prüfung machen, ich muss mein Handy wieder aufladen. Verstehen wir alles. Die Dinge des Lebens, da sind wir fit. Aber diese Frau und auch wir erkennen nicht unseren Durst, unser Bedürfnis nach Gott. Die Frage, die ich dir heute früh stelle, ist, nach was dürstest du in deinem Leben? Dürstest du nach Gott? Oder dürstest du nach den Dingen dieser Welt? Nach Reichtum, nach Gesundheit, nach Anerkennung, nach sexueller Befriedigung, nach romantischer Beziehung, vielleicht auch nach Wissen oder Weisheit, vielleicht auch nach guten Sachen, ja? Die Welt zu verbessern, zu verändern, Leuten helfen, ja? Alten Damen über die Straße helfen, worum es geht. Nun, was immer es ist, wenn du es hast, sagt Jesus, wenn du das errungen hast, dann wird es dich, wie das Wasser aus dem Brunnen Jakobs, nur für eine bestimmte Zeit befriedigen. Und dann wirst du wieder Durst haben. Dann brauchst du mehr. Kein Reichtum, kein Ausbildungsgrad, kein Chefposten, keine Beziehung, kein Erfolg wird den Durst deiner Seele letztendlich stillen. Auch wenn nirgendwo auf der Welt mehr eine alte Dame allein über die Straße gehen muss, wird dein Durst nicht gestillt sein. Und warum ist das so? Die, die bei der Osterfreizeit waren, oder die, die das Buch Prediger im Alten Testament kennen, die wissen das vielleicht. Dort schreibt Salomo in Kapitel 3, Vers 11. Er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Dieser tiefere Durst, von dem Jesus spricht, den hat Gott selbst in unser Herz, in unsere Seele gelegt. Und dieser tiefere Durst, der soll uns eigentlich die Vergänglichkeit von diesem weltlichen Ding deuten. Dieser tiefere Durst, der soll uns eigentlich zu Gott treiben, dass wir ihn suchen. Warum? Weil eben nur Gott diesen Durst stillen kann. Das ist ein unendlich großer Durst und nur der unendliche Gott kann diesen Durst stillen. Und genau das will Jesus, der Sohn Gottes, jetzt dieser Frau hier am Brunnen deutlich machen. Und er sagt jetzt zu ihr, Vers 16, als er das Wasser haben will, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete ihm und sprach, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagte dann, ja, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Frau hatte versucht, ihren Lebensdurst zu stillen mit Männern, mit Beziehungen. Und Jesus versucht das dieser Frau zu sagen. Siehst du, wie du deinen Durst, wie du deinen Lebensdurst zu stillen versuchst? Und wie du dich dabei immer tiefer und tiefer in Sünde verstrickst. Nur um endlich satt zu werden. Mit dem Mann hat es nicht geklappt, da muss ein neuer ran. Mit dem hat es wieder nicht, aber das und jetzt klappt es mit dem und mit dem nicht, dann mit dem. Und jetzt macht es alles keinen Sinn mehr, aber dann wohne ich halt jetzt mit dem zusammen. Nun, bevor wir jetzt auf diese Frau herabschauen und uns halt wundern, ja Mensch, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass sie jetzt halt fünf Männer hatte? Und wir können viele Situationen im Leben anderer, wo wir uns einfach nur wundern, wie konnte es so weit kommen? Können wir uns sagen, oder müssen wir erkennen, es, wir sind nicht besser als diese Frau. Ja, du hast vielleicht nicht fünf Ehen hinter dir. Aber es ist so, dass jeder von uns hier Durst hat. Und dass wir versuchen, diesen Durst zu stillen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ja? Mit Filmen, mit Musik, mit Partys, mit Beziehungen, mit Karriere, mit Sport. Und jetzt werdet ihr vielleicht unruhig und sagt, ja Moment mal, hallo, sind denn diese ganzen Sachen schlecht? Muss ich irgendwie mich ins Kloster zurückziehen, Formelglocke drüber als Mönch leben, damit ich wirklich Gott anbeten kann? Es ist ja nicht so, dass wir diese ganzen Dinge von Gott bekommen haben. Und die Antwort ist ja, sicher. Gott hat sie uns gegeben, damit wir sie gebrauchen, noch mehr, damit wir sie genießen. Und indem wir Gottes Gaben genießen, zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit. Aber wenn du diese Dinge missbrauchst, um deinen Lebensdurst zu stillen, ja, wenn du versuchst, vielleicht nicht immer, aber immer öfter, deine Befriedigung, deine Erfüllung, deine Freude, deinen Sinn in den Gaben Gottes, anstatt in Gott selbst zu finden. Wenn es so ist, dann ist es Sinn. Und dann führt es dich eben genau in die andere Richtung. Du wirst eben nicht Befriedigung, Erfüllung, Freude und Sinn im Leben finden, sondern du gerätst in Abhängigkeit, in Gefangenschaft. Letztendlich von deinen eigenen Begierden, von deinen eigenen Sehnsüchten. Nun, das Thema an diesem Wochenende, die ganzen Jugendlichen hier, die sind ja nun schon seit Freitag hier. Auch das Thema meiner Predigt, das ist Anbetung. Und wir haben das auch in den Liedern gesehen, die wir jetzt gesungen haben, die wir auch noch singen werden. Es geht um Anbetung. In meiner Predigt allerdings habe ich bisher nur über Durst gesprochen. Also nicht um eine Sache, die wir geben, Anbetung, die wir Gott geben, sondern über eine Sache, die wir nehmen, die wir brauchen, Wasser. Aber jetzt an dieser Stelle merkt ihr hoffentlich, dass unser Lebensdurst ziemlich viel mit Anbetung zu tun hat. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, Anbetung. Gott hat uns den Durst ins Herz gegeben. Der Anton hat in seiner Bibelarbeit gesagt, Gott hat uns oder hat den Menschen als Anbeter geschaffen. Wie müssen wir uns das vorstellen? John Piper hat ein gutes Beispiel dafür gegeben auf der letzten Hirtenkonferenz in Bonn. Er sagte, da gibt es Menschen, die zahlen viel Geld, die kaufen sich ein Ticket, die bestellen sich eine Pension und die fahren in die Alpen, um dort wandern zu gehen. Und dann nehmen sie noch Lasten auf sich, steigen und auf die Berge, um dann was zu sehen? Riesige, hohe, schöne Berge, tiefe, tiefe Täler. Recht und baldig eine imposante Landschaft. Und um dann was zu machen? Um davor zu erschauern und ganz klein zu werden. Sich klein zu fühlen, zu erkennen, wow, hier ist was Großes. Und er sagte, ja, Leute geben Geld aus dafür, um sich klein zu fühlen. Er will damit deutlich machen und ich denke, die Bibel macht es auch sehr deutlich. Wir brauchen noch etwas außer uns selbst. Wir brauchen noch etwas Größeres, etwas Höheres. Wir brauchen etwas mehr, um wirklich Erfüllung und Befriedigung zu finden. Wir brauchen als Menschen etwas, was wir anbeten können. Und unser Problem, unsere Sünde ist es, dass wir Erfüllung und Befriedigung nicht beim Schöpfer, sondern beim Geschöpf suchen. Wir erheben andere Dinge an die Stelle, die eigentlich nur Gott einnehmen kann. Interessanterweise bringt in unserer Geschichte hier, im vierten Kapitel im Johannesevangelium, die Frau jetzt das Gespräch zum Thema Anbetung. Wusste sie, dass Lebensdurst was etwas mit Anbetung zu tun hat? Ich glaube nicht. Vielleicht wollte sie einfach von ihrer Sünde im Leben ablenken, von diesem unangenehmen Thema. Ja, sie kam hier schon mittags, mitten in der Hitze, um Wasser zu holen, nur um nicht mit den anderen Frauen zusammen sein zu müssen. Vielleicht hat sie sich aber auch gedacht, Mensch, hier steht ein Prophet, nutze ich doch die Möglichkeit.
Die Chance, um ihn mal eine richtig schwierige theologische Frage zu stellen. Denn das hatte sie erkannt, dieser Mann, der hier vor ihr steht, das war nicht irgendein Mann. Das musste ein Prophet sein. Und so stellt sie dann, oder so sagt sie dann Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Nun, was war das für ein Problem? Es war ein Jahrhunderte Jahre alter Streit zwischen den Juden und den Samaritern. Eigentlich waren sich Juden und Samariter einig. Aufgrund von dem Buch 5. Mose wussten sie, es gibt nur einen Ort, einen ganz speziellen Ort, den hat Gott bestimmt und an diesem Ort sollen wir Gott anbeten. Der Streitpunkt war aber nun, ja gut, wo ist dieser Ort? Für die Juden war es ganz klar, sie besaßen den ganzen alttestamentlichen Kanon, die 5 Bücher Mose, aber auch die Schriften, die Propheten und sie wussten, ja, Gott hat den König David damals diesen Ort gezeigt. Und dieser Ort ist Jerusalem, der Berg Zion, und dort sollen wir anbeten. Und dort haben sie dann auch den Tempel gebaut. Die Samariter, die waren ein Mischvolk aus den Stämmen Israels und aus irgendwelchen angesiedelten Kolonisten. Und sie haben auch eine Mischreligion gegründet oder entwickelt. Eigentlich eine neue, eine eigene Religion. Allerdings haben sie die 5 Bücher Mose, also den Pentateuch, anerkannt. Es waren für sie heilige Bücher. Und sie haben nun in den 5 Büchern Mose geguckt. Wo hat Gott hier einen Ort bestimmt? Und interessant, Sichem oder Sicher am Fuße des Berges Gerizim, das war der Ort, wo schon Abraham gleich als er in das Land eingezogen ist, zuallererst ein Altar gebaut hat und angebetet hat. Das war der Ort, wo sein Enkel Jakob angebetet hat. Das war der Berg, wo der Segen verkündet werden sollte, als das Volk Israel ins Land gezogen ist. Und noch viele andere Stellen mehr, wo die Samariter dann eigentlich ziemlich sicher waren und genau wussten, das ist der Berg, wo wir Gott anbeten sollen. Sie waren sich so sicher, dass sie einen Tempel dort aufgebaut haben. Aber das hat den Juden nicht gefallen. Sie wussten, nein, wir sollen in Jerusalem, an Zion anbeten. Und was haben sie gemacht? Sie sind dort rüber und haben den Tempel zerstört. Und dann merkt ihr, das war nicht einfach nur so eine nette Diskussion. Wo wird wohl der richtige Ort sein? Das war ein richtig harter Streit. Aber die Samariter haben sich nicht ablenken lassen davon. Sie sind trotzdem weiter zum Berg Gerizim und haben dort geopfert, haben dort angebetet, auch ohne Tempel. Und diese Frau, die dachte nun wahrscheinlich, ja, jetzt wird dieser Jude, jetzt wird dieser Prophet ganz klar Stellung beziehen für den Berg Zion, für Jerusalem. Er wird ihr die Bibelstellen aus Könige und Samuel einfach nur so rechts und links um die Ohren pfeffern. Aber sie irrt sich erneut. Jesus spricht zu ihr. Vers 21. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus lehrt in diesen Worten eine der wichtigsten Grundwahrheiten über Anbetung. Und ich versuche das jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln. Ich habe auf dem Zettel, den ihr hoffentlich in der Hand habt, auch ein paar diese Punkte hier extra nochmal drunter geschrieben. Die erste Frage, die Jesus verhandelt, ist diese Frage, wo soll man anbeten? Wo ist der richtige Ort? Und er sagt, dieser uralte Streit, der braucht nicht weiter ausgefochten zu werden. Wahre Anbetung hängt jetzt nicht mehr von äußerlichen Dingen ab, von einem Berg, einer Stadt, einem Tempel, einer Synagoge, einer Kirche. Nein, wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem. Es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Und anstatt auf wo soll man anbeten, legt Jesus jetzt den Schwerpunkt auf, wen sollen wir anbeten und wie sollen wir anbeten. Ja, am Ende von Vers 21, da gibt Jesus den Hinweis darauf, wer angebetet werden soll, der Vater. Die Frau hat das nicht gesagt, die Frau hat Gott, den himmlischen Vater, nicht erwähnt. Sie hat ständig von irgendwelchen Vätern gesprochen. Und Jesus macht ihr jetzt deutlich, es geht in der Anbetung nicht darum, wo irgendwelche samaritischen oder jüdischen Väter angebetet haben. Es geht um den himmlischen Vater selbst. Und wenn Jesus ihr dann sagt, dass der angebetet wird, der Vater ist, dann stellt er natürlich dann auch die Frage, gut, wer sind denn dann seine Kinder? Ja, das macht einen Vater aus. Ein Vater hat Kinder. Und wer sind denn nun die Kinder, die ihn anbeten? Und die Antwort darauf, die erfahren wir im Johannesevangelium schon gleich am Anfang, gleich im ersten Kapitel. Kapitel 1, Vers 12. Da steht, allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also die, die Jesus aufnehmen, sind Kinder Gottes. Gott ist der Vater jener, die an Jesus glauben. Wir können auch sagen, die, die das Wasser getrunken haben, was Jesus ihnen anbietet. Der Vater ist der angebetet wird. Aber die Stellung zum Sohn ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Das wird dann später deutlicher. Jesus sagt in Kapitel 5 im Johannesevangelium, Vers 23, damit alle, die den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und dann nochmal Kapitel 14, Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Jesus macht hier der Frau deutlich, es kommt nicht auf den Ort an, sondern ob Gott dein Vater ist und ob du an seinen Sohn glaubst. Und dennoch muss Jesus der Frau auch deutlich machen, auch wenn der Ort jetzt keine Rolle mehr spielt, das, was ihr hier macht am Berg Gerizim, das ist keine Anbetung. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, Vers 22. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Die Samariter, die wissen nicht, was sie anbeten. Und warum? Weil sie den Vater nicht kennen. Ihre Anbetung war, sagen wir mal, von einem gefährlichen Halbwissen geprägt, aber eben nicht von der vollständigen Offenbarung Gottes. Die Juden hingegen, die hatten diese vollständige Offenbarung. Ja? Sie hatten den ganzen alttestamentlichen Kanon. Aber noch viel mehr. Die Juden selbst waren als Volk das Werkzeug von Gottes Offenbarung. Gott hat sich durch das Volk der Juden offenbart. Er hat durch das Volk der Juden sein Heil in die Welt gebracht. Und letztendlich in einem ganz besonderen Juden, nämlich in Jesus. Er sagt, denn das Heil kommt von den Juden. Und mit dem Kommen Jesu bricht diese Heilszeit an. Und das ist die dritte Wahrheit über Anbetung in diesen Worten von Jesus. Aber es kommt die Zeit, und es ist schon jetzt, sagt er. Und wie meint Jesus das genau? Es ist eine Zeit, in der wir eben nicht mehr an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Tempel, sondern in der wir durch Jesus Christus zu Gott kommen. Jesus hatte kurz vorher in Jerusalem selbst gesagt, als die Juden, die frommen Juden von ihm ein Zeichen forderten, ja, gib uns ein Zeichen, dass wir wirklich glauben, dass du von Gott kommst. Und er sagte ihnen, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und er meinte damit nicht den großen, schönen steinernen Tempel in Jerusalem. Und das wird dann in Johannes Kapitel 2, Vers 21 deutlich. Da steht nämlich, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus redete also von der Zeit, die mit seinem Tod und seiner Auferstehung anbrechen wird. Er wird die Sünden der Menschen auf sich nehmen. Er wird am Kreuz die Strafe dafür tragen. Er wird den Weg dadurch zum Vater freimachen. Und wenn Jesus dieser Frau hier am Brunnen sagt, schon jetzt, diese Zeit ist schon jetzt da, dann macht er deutlich, sie ist mit mir, mit meinem Kommen angebrochen. Ich bin hier, die Zeit ist da. Wer zum Vater will, wer anbeten will, dem wird es ihm nichts bringen, wenn er zu irgendeinem Tempel, zu irgendeiner Synagoge, einer Moschee, einem Schrein, einem Berg, einem heiligen Heim, was auch immer geht. Wer zum Vater will, der muss zum Sohn gehen. Und hier sehen wir erneut, deine Stellung zum Sohn ist von entscheidender Bedeutung. Also, wahre Anbeter werden jetzt nicht mehr identifiziert nach dem Ort der Anbetung, sondern ob sie den Vater durch den Sohn, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wie sie ihn anbeten. Wie soll man anbeten? Nochmal Vers 23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das griechische Wort für Anbetung, das heißt proskynai. Und das bedeutet, dass man sich niederwirft, dass man sich demütig verbeugt, dass man vielleicht noch den Fuß oder die Hand des jeweiligen Herrschers küsst. Und Menschen in dieser demütigen, gebeugten Gebetshaltung, die konnte man damals haufenweise finden. In Jerusalem, in Samarien, die kann man auch heute noch dort finden. Die kann man heute auch überall auf der ganzen Welt finden. Aber Anbetung ist eben mehr als eine äußere Haltung. Jesus sagt, es kommt auf eine innere Haltung. Es geht nicht um ein äußeres Ritual, um einen Ort. Es kommt nicht um deine Stufe deiner Meditation an oder vielleicht den tollen Text, den du sprichst, kommt selbst nicht darauf an, wenn man schön vierstimmig singen kann. Nein, Anbetung muss vom Herzen kommen. Sie muss wahrhaftig, sie muss geistig sein. Jesus erklärt hier und er betont nochmal, Gott ist Geist, Gott ist in seiner Natur Geist. Und deshalb muss auch unsere Anbetung geistlich sein. Aber unsere Anbetung, unsere geistliche Verfassung ist durch unsere Sünden, ist dadurch, dass wir unsere Befriedigung in allen möglichen anderen Dingen dieser Welt suchen, sie ist dadurch eben nicht wahrhaftig, sie ist nicht geistlich. Wenn wir unsere Sehnsüchte in materiellen Dingen stillen, dann ist sie eben nicht geistlich, dann ist sie fleischlich. Und das bedeutet, wir haben überhaupt keinen Zugang zu Gott. Keinen geistlichen Zugang zu Gott. Wir sind von unserer Natur aus tatsächlich nur in der Lage, uns äußerlich niederzuwerfen. Ja, vielleicht ein Werk zu gestalten, das richtige Lied zu singen, die Noten zu lesen, den Text zu sprechen. Und ihr kennt das vielleicht aus eurer Erfahrung. Wir sitzen im Gottesdienst und wir singen Lieder, ja, schönes Paul-Gerhardt-Lied, 16 Strophen, und wir kennen die Melodie, wir rattern das runter, und wer denkt schon an den Text? Wer geht schon im Herzen den Text mit? Oder wir wollen zusammen essen, wir sitzen am Tisch, wir sprechen am Tischgebet. Ja, ja, lass uns doch mal schnell beten. Und dann wird das runtergerattert. Wir kennen das alles und dann wird gegessen. Wer denkt hier wirklich daran, den Dank Gott zu bringen? Oder wir sitzen in einer Gebetsgemeinschaft, wir treffen uns sogar. Wir kommen zusammen, wir wollen beten, wir wollen unser Anliegen vor Gott bringen. Und da sitzt einer neben mir, der betet inbrünstig, es gibt Probleme, wir brauchen Gottes Hilfe. Und ich sitze hier mit meinen Gedanken und denke an was völlig anderes. Der Film gestern Abend, wow, wo der am Ende dann reinkam und dann, ach ja, wir beten ja. Wir haben keinen geistlichen Zugang zu Gott. Es sei denn, der Vater kommt zu uns. Es sei denn, Gott öffnet uns einen Zugang. Dann können wir zu ihm kommen, wahrhaftig. Und die frohe Botschaft ist, dass der Vater gekommen ist. Und er ist das, in seinem Sohn, in Jesus Christus. Und sein Sohn gibt uns den Geist Gottes. Und das hat Jesus der Frau hier schon gesagt. Ja? Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wer in Wahrheit anbeten, wer wirklich Umgang mit diesem lebendigen Gott, im Umgang mit ihm stehen will, der kann es nur, wenn dieses Leben Gottes selbst sein Herz erfüllt. Wer wirklich anbeten will und nicht nur irgendwelche Gebete verrichten will, der muss das lebendige Wasser sich schenken lassen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wahre Anbeter werden nun nicht mehr identifiziert nach dem Ort der Anbetung, sondern ob sie den Vater durch den Sohn anbeten und ob sie ihn von Herzen, also im Geist und in der Wahrheit anbeten. Alle diese Punkte, alle diese vier Punkte haben mit dem Sohn zu tun. Alle diese Punkte führen uns zu Jesus. Und wir können das auch in einem Satz zusammenfassen. Gott sucht wahre Anbeter, die nicht an materielle Dinge, sondern an Christus gebunden sind. Gott sucht wahre Anbeter, die nicht an materielle Dinge, sondern an Christus gebunden sind. Und hier komme ich auch zum Schluss meiner Predigt. Es ging heute ja um Durst und um Anbetung. Und ihr könnt jetzt noch konkretisieren, es ging um Lebensdurst und um wahre Anbetung. Und diese beiden Dinge, die gehören ganz eng zusammen. Ich kann eben nicht die Woche über meinen Lebensdurst mit allen möglichen Dingen dieser Welt stillen. Am Sonntag komme ich dann im Gottesdienst, um Gott anzubeten. Ich kann nicht den ganzen Tag meine Befriedigung, meine Lust suchen, ohne auch nur an Gott zu denken. Und am Abend knie ich mich dann vor mein Bettchen nieder und bitte Gott um seinen Segen. Ich kann nicht all die guten Dinge im Leben als selbstverständlich annehmen, gebrauchen, verbrauchen. Und dann ein, zwei Mal im Jahr gehe ich zu einer Jugendfreizeit und dort wird dann richtig fest, kräftig und feste Gott gedankt mit den wunderschönen Liedern, die wir singen. Wir haben gefragt, was ist Anbetung? Ist es, dass wir ein Lamm schlachten? Ist es, dass wir uns zum Gottesdienst mit Liturgie und Vater unser und Liedern treffen? Ist es ein fetziger Lobpreisgottesdienst? Ist es das Gebet im stillen Kämmerlein? Ist es eine Musikfreizeit, wo wir tagelang nur Gottlob singen in Liedern? Nun, Anbetung ist mehr. Anbetung findet mitten in deinem Leben statt. Sie hat damit zu tun, wie du mit deiner Schuld, mit deinen Ängsten, mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Beziehungen, mit deinen Aufgaben, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deiner Gemeinde, ja, mit den Dingen deines Lebens, wie du damit umgehst. Die Frage ist, quillt dein Leben aus der Verbundenheit mit Christus? Genießt du die Freuden dieses Lebens aus Dankbarkeit zu ihm? Stehst du die Leiden durch im Vertrauen zu ihm? Liegt dir seine Ehre und sein Ruhm am Herzen, ob du trinkst oder isst, ob du betest oder du singst? Nun, vielleicht ist einer hier von euch, der sagt, ja, ich kann mit Christus noch gar nicht so richtig was anfangen. Vor allen Dingen mit diesem Wasser. Ich habe das noch nicht, dieses Wasser. Ich weiß nicht, was er meint. Und Jesus sagt, ich habe den Satz schon mal gesagt, meine Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und gerade dieses Kapitel 55 in Jesaja wird es wunderbar ausgedrückt. In seinen Worten, in der Bibel, da findest du das lebendige Wasser. Aber viele werden sicherlich sagen, ja, ich kenne Jesus, ich kenne Christus und ich habe dieses Wasser getrunken. Und wenn du an ihn glaubst, dann ist es wirklich so. Dann hast du dieses Wasser. Dann hast du diese Quelle in dir. Und hier ist die Frage, bist du dir dessen bewusst? Gottes Leben ist in dir. Und Gott hat dir dieses Leben, dieses Wasser nicht gegeben, damit du weiter nach all diesen weltlichen Maßstäben lebst, sondern dass du in einer lebendigen Beziehung zu ihm lebst, egal was du gerade machst. Ja, damit du tatsächlich im Geist und in der Wahrheit mit ihm verbunden bist. Christus will aus dir und aus mir, er will aus uns solche wahren Anbeter machen. Darum, still dein Lebensdurst in ihm. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.